Als ich erwachte, war ich nicht mehr allein. Ein neues Geschöpf war da, mit langen Haaren. Sonntag. Während meiner Bewusstlosigkeit muss mir allerhand widerfahren sein, denn ich entdecke links auf der Brust eine Narbe. Es tut zwar nicht weh, aber der Umstand, dass schon das erste Auftreten des neuen Geschöpfes nicht ohne Narben abgeht, lässt mich wenig Erfreuliches erwarten. Montag. Das neue Geschöpf mit dem langen Haar ist mir überall im Wege. Immer wartet es auf mich und läuft mir nach. Das habe ich nicht sehr gern. Ich wollte, es bliebe mehr bei den anderen Tieren. Heute ist es bewölkt. Es herrscht Ostwind. Wahrscheinlich werden wir Regen bekommen. Wir? Was heißt wir? Wo habe ich dieses neue Wort her? Jetzt fällt es mir ein, das neue Geschöpf sagt das immer. Dienstag. Das neue Geschöpf redet unaufhörlich. Es ist vor allem damit beschäftigt, die Dinge beim Namen zu nennen. Den großen Wasserfall, den ich so gern habe, nennt es den Niagara-Fall. Warum, weiß ich wahrhaftig nicht. Es sagt, er sähe einfach so aus, als ob er so heißen müsse. Als ob das ein Grund wäre. Ich komme überhaupt nicht mehr dazu, etwas selbst zu benennen. Das neue Geschöpf gibt allem, was ihm nur in die Quere kommt, einen Namen, ehe ich das Geringste dagegen einwenden kann. Und stets gibt es den gleichen Grund an, dass es so aussähe. Dass zum Beispiel das Dodo, ein neuer Vogel. Es sagt, man brauche ihn nur anzusehen und schon weiß man, dass er wie ein Dodo aussieht. Sicher bleibt der Name auch an ihm hängen. Sich deswegen zu ärgern, ist so ermüdend und nutzen tut es auch nicht viel. Dodo. Wieso sieht er wie Dodo aus? Sehe ich etwa wie Ado aus? Ich nenne mich Adam und den neuen Vogel nenne ich Dronte. Und damit basta. Mittwoch. Ich habe mir einen Unterschlupf gegen den Regen gebaut. Aber ich konnte ihn nicht in Frieden und für mich allein bewohnen. Das neue Geschöpf hat sich einfach aufgedrängt. Als ich versuchte, es nach draußen zu schieben, bekam es ein feuchtes Gesicht, wischte mit dem Rücken seiner Hände darüber und machte ein Geräusch wie manche von den anderen Tieren, wenn sie in Not sind. Wenn es nur nicht sprechen wollte. Es plappert ununterbrochen. Es klingt fast, als ob ich dem armen Geschöpf etwas anhängen oder es tadeln wollte, aber so ist's nicht gemeint. Nur habe ich eben nie zuvor eine menschliche Stimme gehört und jeder neue und fremde Laut, der die feierliche Stille dieser verträumten Einsamkeit unterbricht, beleidigt das Ohr wie ein falscher Ton. Und der neue Laut ist auch immer so schrecklich nah. Dicht hinter meiner Schulter oder neben meinem Ohr. Erst auf der einen, dann auf der anderen Seite. Ich bin ja nur an Töne gewöhnt, die mehr oder weniger aus der Ferne kommen. Freitag. Das Namengeben geht munter weiter, was ich auch dagegen tun mag. Dabei offenbart es eine Logik, welche der meinen oft widerspricht und deshalb nicht richtig sein kann. Ich hatte mir einen sehr guten Namen für das Grundstück ausgedacht. Er klang musikalisch und schön. Garten Eden. Insgeheim benütze ich den Namen auch noch weiter, aber nicht länger vor der Öffentlichkeit. Das neue Geschöpf sagt, hier sei alles Wald, Felsen und Natur. Und deshalb gleiche es keineswegs einem Garten. Es sehe aus wie ein Park. Folglich hat es ihm, ohne mich zu Rate zu ziehen, den neuen Namen Niagara-Fall-Park gegeben. Reichlich eigenmächtig, finde ich. Und ein Schild hat es auch schon aufgestellt. Betreten des Rasens verboten. Das kann nur gegen mich gerichtet sein. Samstag. Das neue Geschöpf isst zu viel Obst. Vor allem offenbart es ein beängstigendes Verlangen nach Äpfeln, seitdem es gehört hat, dass uns gewisse davon verboten sind. Es scheint gefährliche Dinge überhaupt sehr zu lieben, wenn es auch behauptet, es esse Obst nur der schlanken Linie wegen. Wieder ein typisches Zeichen seiner Logik. Dass es für sein schlankes Aussehen sogar das Paradies aufs Spiel zu setzen bereit ist. Heute früh dicker Nebel. Bei Nebel gehe ich nicht aus. Aber das neue Geschöpf kann nicht darauf verzichten. Vermutlich aus Neugier. Es geht bei jedem Wetter aus und patscht mir damit seinen schmutzigen Füßen hier herein. Und es schwatzt unaufhörlich. Früher war es hier so schön ruhig. Sonntag. Heute früh ertappte ich das neue Geschöpf dabei, wie es mit Erdklumpen nach den Äpfeln auf dem verbotenen Baum warf. Montag. Das neue Geschöpf sagt, sein Name sei Eva. Meinetwegen. Ich habe nichts dagegen einzuwenden. Es sagt, so müsse ich es rufen, wenn ich es in meiner Nähe haben wollte. Darauf erwiderte ich, dass der Name dann völlig überflüssig sei. Mit dem Wort überflüssig bin ich offenbar in der Achtung des neuen Geschöpfes gestiegen. Es ist tatsächlich ein wirkungsvolles und nützliches Wort, das ich recht oft anwenden werde. Das neue Geschöpf sagt, es sei kein Es, sondern eine Sie. Das ist noch höchst fraglich. Aber mir ist ohnehin einerlei. Sie kann sein, was sie will, wenn sie nur ihrer Wege ginge und nicht dauernd schwatzen wollte. Dienstag. Sie hat das ganze Grundstück mit abscheulichen Schildern und hässlichen Namen verunstaltet. Zur Höhle der heulenden Winde. Zur Ziegeninsel. Fußpfad zu den Strudeln. Sie sagt, der Park würde eine reizende Sommerfrische abgeben, wenn sich nur Gäste einfinden. Sommerfrische. Auch so eine von ihren Erfindungen. Worte, Worte. Und alles ohne Sinn. Was ist überhaupt eine Sommerfrische? Aber ich will lieber nicht daran rühren. Nur keine Fragen stellen, denn sie brennt offensichtlich darauf, einem etwas möglichst ausführlich und laut zu erklären. Freitag. Neuerdings hat sie sich's in den Kopf gesetzt, von mir zu verlangen, ich solle nicht mehr über den Wasserfall spazieren. Was schadet das denn? Sie sagt, sie zittere jedes Mal vor Angst. Ich möchte wissen, was sie das angeht. Ich habe es doch immer getan. Das Hineinspringen ins Kühle macht mir Spaß. Dazu ist doch der Wasserfall da. Wenigstens habe ich das bis jetzt angenommen. Sie aber sagt, er sei einzig und allein des malerischen Anblickes wegen da. Genau wie das Rhinoceros oder das Mastodon. Sie findet ihn süß und reizend, wie die meisten Dinge, die ihr gefallen. Dabei finde ich ihre Anwesenheit keineswegs süß und schon gar nicht reizend. Ein baldiger Ortswechsel wird mir und dem Niveau meines Wortschatzes guttun. Samstag. Letzten Dienstag bin ich ausgerissen. Ich wanderte 2 Tage lang und baute mir dann an einer abgelegenen Stelle einen neuen Unterschlupf. Meine Spuren habe ich, so gut es ging, verwischt. Und doch hat sie mich mittels eines Tieres, das sie Wolf nennt und mit dem sie sehr befreundet ist, auch hier aufgestöbert. Als sie mich sah, gab sie wieder diese unangenehmen Jammerlaute von sich und bekam ganz nasse Augen. Es blieb mir nichts weiter übrig, als mit ihr zusammen zu unserem alten Unterschlupf zurückzukehren. Doch bei der ersten Gelegenheit werde ich wieder auswandern. Für immer. Sie beschäftigt sich mit lauter törichten Problemen. Zum Beispiel will sie herausbekommen, warum die Löwe und Tiger genannten Tiere Gras und Blumen fressen, während ihre Zähne so geformt seien, als ob sie sich gegenseitig auffressen sollten. Das ist doch Unsinn. Es würde ja bedeuten, dass sie sich töten. Und damit käme das, was man meines Wissens Tod nennt, in die Welt. Der Tod aber hat, soviel ich gehört habe, bis jetzt noch keinen Zutritt zu unserem Park. Was in einer ganz bestimmten Hinsicht beklagenswert ist. Sonntag. Glücklich überstanden. Montag. Ich begreife allmählich, wozu die Woche erschaffen wurde. Sie gibt einem Gelegenheit, sich von der Sonntagslangeweile zu erholen. Die Gewissheit, dass man selbst diesem Einfall eine gewisse Originalität nicht absprechen kann, weil doch kein Mensch vor mir darauf gekommen ist, tröstet mich sehr und ermutigt mich, dieses Tagebuch fortzusetzen. Sie ist schon wieder auf den verbotenen Baum geklettert. Ich habe mit Erdklumpen nach ihr geworfen, bis sie herunterkam. Sie sagt, es hätte gerade niemand geschaut. Das scheint ihrer seltsamen Logik eine hinreichende Rechtfertigung zu sein. Ich sagte es ihr. Das Wort Rechtfertigung erweckte ihre Bewunderung und auch ihren Neid, glaube ich. Es ist tatsächlich ein gutes Wort. Dann sagte sie plötzlich, dass ich einfach nicht so gut klettern könne wie sie und deshalb dagegen sei. Schließlich musste ich mit ihr gemeinsam nochmals auf den Baum klettern, um ihr zu beweisen, dass es mir weder an Geschicklichkeit noch an Mut fehlt. Dienstag. Sie hat mir erzählt, sie sei aus einer von meinem Körper stammenden Rippe gemacht. Damit scheint sie mir die Schuld an ihrer Existenz zuschieben zu wollen. Ich vermisse zwar keine Rippe, kann aber andererseits die Narbe nicht übersehen. Auf alle Fälle bleiben die Einzelheiten von Evas Herkunft und Vergangenheit reichlich zweifelhaft, was mir wiederum sehr bezeichnend scheint. Samstag. Gestern ist sie in den Teich gefallen, als sie sich darin betrachtete, was sie meistens zu tun pflegt, wenn sie sich nicht gerade von fremden Tieren beobachtet fühlt. Sie erstickte fast und sagte hinterher, es sei ein äußerst unangenehmes Gefühl. Dann aber bekam sie es mit dem Mitleid und bedauerte alle Geschöpfe, die im Wasser leben müssen und die sie Fische nennt. Sie fährt nämlich munter fort, allen möglichen Dingen Namen anzuhängen, höchst überflüssigerweise. Denn wenn sie den Namen ruft, kommen sie gar nicht. Aber daraus vermag sie mit ihrer bedauernswerten Logik keine Lehre zu ziehen. Es ist ihr ganz gleichgültig. Sie ruft unermüdlich weiter. Nun hat sie also gestern Abend eine Menge Fische aus dem Wasser geholt und in mein Bett gebracht, damit sie sich aufwärmen sollten. Ich habe die Tiere jedoch die ganze Zeit über beobachtet und sie scheinen mir keinesfalls glücklicher, als sie vorher waren. Nur viel ruhiger. Wenn es dunkel wird, werde ich sie hinaus befördern und vor die Türe werfen. Ich will nicht noch einmal mit ihnen schlafen. Denn sie sind nass, kalt und unangenehm schleimig, und es macht keinen Spaß, zwischen ihnen zu liegen, vor allem wenn man so unbekleidet ist. Sonntag. Glücklich überstanden. Dienstag. Jetzt hat sie sich mit einer Schlange eingelassen. Die anderen Tiere sind außerordentlich froh darüber, denn sie hat immer mit ihnen Experimente gemacht und sie nie in Ruhe lassen können. Ich selbst bin auch froh. Denn die Schlange kann sprechen. So kann ich mich doch etwas erholen. Freitag. Sie sagt, die Schlange habe ihr geraten, die Früchte des verbotenen Baumes zu kosten, denn die Folge davon sei eine große und erhebende Erfahrung. Ich erwiderte ihr, dass es auch noch etwas anderes zur Folge haben würde. Der Tod käme in die Welt. Diese Bemerkung war aber leider ein Fehler. Damit habe ich sie nur auf neue Einfälle gebracht, dass sie den kranken Bussard retten und den trübselig herumschleichenden Löwen und Tigern frisches Fleisch verschaffen könne. Ich gab ihr den guten Rat, die Finger von dem Baum zu lassen. Aber sie sagte bloß, sie dächte gar nicht dran. Schließlich sei ich noch nicht ihr Gebieter. Offenbar wollte sie mich damit zu einer Legalisierung unserer Beziehungen veranlassen. Aber ich tat, als ob ich die provozierende Bemerkung gar nicht gehört hätte. Mittwoch. Jetzt ist etwas geschehen, von dem sich die Menschheit zeitlebens nicht mehr erholen wird. Neulich riss ich wieder aus. Ich ritt die ganze Nacht hindurch, so schnell das Pferd nur galoppieren konnte. So hoffte ich, aus dem Park zu entkommen und in ein anderes Land zu gelangen, ehe das Unheil über uns hereinbrechen würde. Doch es sollte nicht sein. Ungefähr eine Stunde nach Sonnenaufgang, als ich über eine blumenübersäte Wiese ritt, auf der Tausende von Tieren friedlich weideten, schlummerten oder miteinander spielten, wie das so bei ihnen üblich ist, verfielen sie auf einmal in ein entsetzliches Gebrüll und Getöse. Im Nu war die ganze weite Ebene ein schauriges Durcheinander, und alle Tiere zerfleischten sich gegenseitig. Ich wusste sofort, was geschehen war. Eva hatte von der verbotenen Frucht gegessen, und der Tod war in die Welt gekommen. Die Tiger stürzten sich auf mein Pferd und zerrissen es. Nur mit knapper Not konnte ich entkommen. Donnerstag. Ich fand außerhalb des Parks ein nettes Fleckchen und fühlte mich ein paar Tage lang recht wohl. Aber auch hier hat sie mich aufgestöbert. Und natürlich musste sie der Gegend auch sofort einen Namen geben, weil sie so aussähe. Dabei hätte ich ihr ganz andere Sachen zu sagen gehabt. Schließlich hat sie alles verdorben. Aber seltsamerweise gelang es mir gar nicht recht, mit ihr böse zu sein. So seltsam es klingt, gerade in diesem ungeeigneten Augenblick zeigte es sich, dass sich mein Gefühl gegenüber Eva verändert hat. Ich war ganz froh, als sie erschien. Denn hier ist wirklich nicht viel zu holen, und zum Glück brachte sie ein paar von den bewussten Äpfeln mit. Ich musste sie essen. Es blieb mir weiter nichts übrig, so hungrig war ich. Allerdings verstieß ich damit ganz gegen meine Grundsätze. Aber Grundsätze, das habe ich inzwischen herausgefunden, sind zwar gut und schön, aber der Hunger kennt keine Prinzipien. Überhaupt habe ich mich in der letzten Zeit gelegentlich bei dem Gedanken ertappt, dass Eva ganz verlockend ausschaut. Besonders jene Körperstellen, welche sich von den meinigen unterscheiden, fand ich ganz reizend. Daran musste ich denken, weil sie nun plötzlich mit Blättern und Zweigen behangen war. Ich fragte sie, was der Unfug zu bedeuten habe, und riss ihr das Grünzeug vom Leibe. Da fing sie an zu zittern und wurde rot. Ich habe noch nie einen Menschen so zittern und rot werden sehen, und ich fand das ganz unschön und idiotisch. Sie sagte, ich würde schon bald genug merken, was los sei. Und damit sollte sie recht behalten. Denn obwohl ich sehr hungrig war, legte ich den halb angebissenen Apfel beiseite. Trotzdem es der schönste Apfel war, der mir je in die Finger gekommen ist, noch dazu in so vorgerückter Jahreszeit, und begann, mich selber mit dem weggeworfenen grünen Zeug zu behängen. Dann fiel mein Blick auf sie, und als ich sie so dastehen sah, hörte ich mich voller Entrüstung zu ihr reden und ihr befehlen, noch mehr Blätter zu holen und sich nicht so schamlos bloßzustellen. Und das tat sie dann auch. Und nachher stahlen wir uns auf die weite Ebene, wo die wilden Tiere übereinander gefallen waren. Dort holten wir uns ein paar schöne Felle, und ich befahl ihr, einige Kleidungsstücke für öffentliche Anlässe zu nähen. Sie sind nicht gerade bequem, das stimmt schon. Aber Eva scheint von der Aussicht auf öfteren Kostümwechsel ganz beglückt zu sein. Als Gefährtin behagt sie mir allmählich immer besser. Ohne sie wäre ich doch recht einsam und niedergeschlagen, vor allem seit ich mein Grundstück verloren habe. Außerdem sagt sie, es sei angeordnet worden, dass wir uns unseren Lebensunterhalt selbst verdienen und arbeiten müssten. Da kommt sie mir wie gerufen. Sie kann arbeiten und ich werde sie dabei beraten. Ein Jahr später. Dienstag. Als ich heute von einem mehrmonatigen Jagdaufenthalt im hohen Norden zurückkam, zeigte mir Eva ein neues, kleines Geschöpf. Sie habe es im Unterholz gefangen, erzählte sie mir, wobei sie rot wurde, als ob mit diesem Fund irgendetwas Geheimnisvolles verbunden sei. Mittwoch. Sie nennt das Geschöpf Kain. Ein seltsames Ding, das ich nirgends einordnen kann, obgleich meine Kenntnis der Tierwelt schon ganz beachtenswert ist. In gewisser Weise scheint es mir zu gleichen, das könnte sogar mit mir verwandt sein. Wenigstens behauptet sie das und macht geheimnisvolle Andeutungen, aber meiner Meinung nach ist das ein Irrtum. Schon der Unterschied in der Größe rechtfertigt meine Ansicht, dass es einfach eine neue Gattung ist. Irgendein Tier. Wahrscheinlich ein Fisch. Als ich es jedoch ins Wasser warf, sank es sofort unter und sie sprang ihm nach und holte es wieder heraus, ohne mir Zeit zu lassen, das Problem durch einen Versuch abzuklären. Trotzdem glaube ich immer noch, dass es eine Art von Fisch ist. Ihr ist es einerlei, was es ist, denn sie liebt es hemmungslos. Und auf keinen Fall will sie es mir für einen zweiten Versuch überlassen. Das ist mir völlig unbegreiflich. Überhaupt ist mir manches an ihr unverständlich. Seit das neue Geschöpf im Hause ist, hat sich ihr Charakter wesentlich verändert. Versuche interessieren sie überhaupt nicht mehr. Und früher war sie doch geradezu versessen darauf. Noch nie hat sie ein Geschöpf so geliebt wie gerade dieses. Aber einen Grund dafür kann sie offenbar nicht angeben. Sie hat entschieden, ihre fünf Sinne nicht mehr beisammen. Das merkt man auf Schritt und Tritt. Manchmal trägt sie das Wesen halbe Nächte lang auf den Armen herum, weil es jammert und lieber ins Wasser möchte. Will ich ihm aber zu Hilfe kommen und es in den Teich werfen, dann reißt sie es mir fort und sie klopft ihm auf den Rücken und macht mit dem Mund komische Geräusche, die es beruhigen sollen. Vor lauter Sorge und Angst benimmt sie sich ganz närrisch. Sonntag. Sonntags scheint sie grundsätzlich nicht mehr arbeiten zu wollen. Meistens liegt sie träge auf den Fellen und freut sich, wenn das Wesen auf ihr herumkrabbelt. Dann bringt sie alberne Geräusche mit dem Mund hervor und behauptet, das mache ihm Spaß. Oder sie tut so, als wollte sie seine kleinen Flossen auffressen, worüber es lachen muss. So etwas habe ich übrigens noch nie beobachtet, dass ein Fischwesen lachen kann. Und deshalb steigen mir doch gewisse Zweifel auf. Mittwoch. Es ist kein Fisch. Das habe ich jetzt einwandfrei festgestellt. Aber deshalb weiß ich noch lange nicht, wohin es gehört. Wenn es unglücklich ist, stößt es ein wahres Teufelsgebrüll aus. Aber wenn man ihm gibt, was es haben will, dann ist es zufrieden und gurgelt vor sich hin. Meistens liegt es auf dem Rücken und streckt alle Viere in die Luft. Bei einem anderen Tier habe ich so etwas noch nie beobachtet. Als ich zu Eva sagte, das Geschöpf sei ein Problem, da bewunderte sie nur das Wort, ohne den Sinn zu erfassen. Meiner Ansicht nach ist es entweder ein Problem oder ein Insekt. Wenn es stirbt, will ich es auseinandernehmen und untersuchen, wie es zusammengesetzt ist. Noch nie hat mir ein Ding solche Rätsel aufgegeben. 3 Monate später. Dienstag. Das Problem wird immer rätselhafter. Es raubt mir fast den Schlaf. Jetzt liegt es nicht länger still, sondern kriecht auf allen Vieren. Doch unterscheidet es sich wesentlich von den anderen Vierfüßlern, denn seine Vorderpfoten sind ungewöhnlich kurz. Infolgedessen ragen Kopf und Mittelstück ungeschickt in die Höhe, was hässlich aussieht. Sonst ist es ähnlich gebaut wie wir, doch die Art seiner Fortbewegung beweist, dass es nicht unserer Gattung angehört. Die kurzen Vorderpfoten und die langen Hinterbeine deuten darauf hin, dass es aus der Familie des Kängurus stammen könnte. Immerhin ist es eine deutlich unterscheidbare Spielart, denn es kann nicht hüpfen wie die echten Kängurus. Also eine sehr merkwürdige und interessante Abart, die bis jetzt noch nicht katalogisiert worden ist. Da ich es entdeckt habe, fühle ich mich berechtigt, mir den Ruhm dieser Entdeckung für alle Zeiten zu sichern und dem neuen Geschöpf meinen Familiennamen beizulegen. Ich habe es Kängururum adamiensis genannt. Zur Zeit, als Eva es im Dickicht fing, muss es ein ganz junges Exemplar gewesen sein, denn seither ist es dauernd gewachsen. Es ist jetzt wohl schon 5-mal so groß wie damals, und wenn es unzufrieden ist, macht es unverhältnismäßig viel mehr Lärm als früher. Zwischen 22 und 38-mal mehr ungefähr. Mit Gewalt kann man ihm nicht beikommen. Im Gegenteil, das macht die Sache nur noch schlimmer. Deshalb gebe ich das Zwangssystem wieder auf, zumal ich ihr gegenüber damit einen schweren Stand hatte. Sie besänftigt es, indem sie ihm gut zuredet und ihm alles gibt, was sie ihm kurz vorher noch energisch verweigert hatte. Es wäre höchst seltsam, dass es das einzige Exemplar seiner Art sein sollte, und doch scheint es der Fall zu sein. Denn ich habe mich seit Monaten abgeplagt, noch ein zweites Exemplar zu finden, damit ich es meiner Sammlung einverleiben oder dem ersten als Spielgefährten geben könne. Dann wäre unser erstes Exemplar sicher etwas ruhiger und ließe sich leichter zähmen. 3 Monate später. Mittwoch. Das adamitische Känguru hört nicht auf zu wachsen. Ich finde es höchst seltsam und beunruhigend. Ich kenne kein Känguru, das so lange braucht, bis es ausgewachsen ist. Auf dem Kopf hat es jetzt einen Pelz. Keinen eigentlichen Känguru-Pelz, sondern eher wie unser Haar. Nur viel feiner und weicher. Außerdem ist es nicht schwarz, sondern rot. Wenn ich wenigstens ein zweites Exemplar fangen könnte. Doch das scheint aussichtslos. Es ist eine neue Spielart und das einzige Exemplar seiner Art, das steht jetzt eindeutig fest. Ich konnte es nämlich gestern beobachten, als ich ein echtes Känguru einfing und nach Hause brachte. Ich glaubte, unser Stück sei vielleicht einsam und wäre froh, das Känguru als Spielgefährten zu haben, anstatt so ganz ohne Verwandte aufzuwachsen. Verlassen, wie es ist, unter Fremden, die nichts von seinen Sitten und Gebräuchen verstehen, müsste es doch gewisse verwandtschaftliche Gefühle verspüren, auch wenn es sich nur um einen entfernten Verwandten handelt. Das war jedoch ein grober Irrtum. Beim Anblick des Kängurus geriet es in solche Angstzustände, dass ich sofort überzeugt war, es habe noch nie ein derartiges Tier gesehen. Am liebsten würde ich ihm die Freiheit zurückgeben. Doch davon will Eva nichts wissen. Das kommt mir merkwürdig grausam vor und sieht ihr gar nicht ähnlich. In letzter Zeit habe ich immer mehr den Eindruck, dass sie mehr über die Herkunft des geheimnisvollen Wesens weiß, als sie mir einzugestehen wagt.